Schön, dass Sie da sind. Wir wollen uns heute in meiner Session ein bisschen anschauen, wie sich das Thema Testing denn im agilen Kontext verhält. So ein bisschen wollen wir reinschauen, was sind denn die neuen Herausforderungen. Und ich möchte versuchen, einfach auch aus meinem Projektalltag ein paar Tipps zu geben, ein paar Erfahrungen weiterzugeben, wie man dort bestimmte Dinge organisieren kann. Thomas Schüssler, mein Name. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Team Foundation Server, bin als Scrum-Trainer und Agile-Coach unterwegs, finde Qualitätsmanagement in der Softwareentwicklung spannend und beschäftige mich in diesem Kontext auch noch mit dem Thema Software-Architektur und Software-Design. Die klassische Struktur, wie Projekte aussehen oder aussahen, also der eine oder andere kommt vielleicht aus dieser Welt oder lebt sie heute noch, ist, dass wir einen klassischen Ablauf haben. Zunächst findet eine Planungsphase statt, dann werden die geplanten Features umgesetzt und zum Schluss machen wir Qualitätssicherung, um festzustellen, dass was wir vorhin programmiert hatten, tut es denn das, was es tun soll? Und wir haben auch eine mehr oder weniger strenge Abgrenzung der verschiedenen Rollen. Für die Planung ist ein Projektleiter zuständig. Die Entwickler implementieren dann die Software und wir haben dann eine Qualitätssicherungsabteilung, die dann das Testen übernimmt. Wer arbeitet denn heute noch in solchen Projektstrukturen? Okay, nicht mehr sehr viele, schön. Und ich möchte zeigen, warum diese Strukturen aus einer agilen Sicht problematisch sind, weil wir in einem agilen Kontext wollen wir dieses neue Mantra Build, Measure, Learn leben. Das bedeutet, wir wollen in kurzen Iterationszyklen kleine Funktionalität in unsere Software einbauen, wollen messen, wie gut gefällt es unseren Anwendern und wollen daraus lernen, wollen also Erfahrung sammeln, um zu wissen, wie müssen wir unsere Software verbessern, weiterentwickeln, damit wir bei unseren Kunden noch mehr Akzeptanz finden, dass noch mehr Leute unsere Software toll finden. Und diesen Kreislauf wollen wir in möglichst kurzen Zyklen durchlaufen. Und Microsoft hat mir auch heute Morgen erfahren, versucht genau dieses Konzept ja auch selber mit den Produkten umzusetzen. Wir bekommen also in kurzen Zyklen neue Updates von Visual Studio, Team Foundation Server zur Verfügung gestellt, auf dem Service alle 3 Wochen. Und was klar ist, da kann ich dann nicht mehr sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal 2 Wochen und dann tun wir 1 Woche testen und schauen, ob alles funktioniert, führen da unsere Regressionstests durch und dann können wir das auf den Service packen, sondern wir brauchen dort andere Strategien. Und ich nenne es agile Teststrategien. Um diese agile Teststrategien ein bisschen auch zu erläutern, möchte ich zunächst einmal auf die 3 Säulen eingehen, die aus meiner Sicht wesentlich sind. Wir haben zunächst mal das Thema Teamorganisation. Wir müssen also unsere Teams, unsere Entwicklungsteams, die Zusammenarbeit mit den Testern anders organisieren, als wir das klassisch in Projekten tun. Wir brauchen Testautomatisierung. Nur mit automatisierten Tests werden wir überhaupt eine Chance haben, in diese kurzen Iterationszyklen, in diese kurzen Auslieferzyklen zu kommen. Und die 3. Säule ist, wir müssen bei den beteiligten Personen das Mindset verändern. Wir müssen die Art und Weise, wie Entwickler über Qualität denken, verändern. Und das Ganze möchte ich jetzt mal an einem Beispiel zeigen. Ich habe mir jetzt ein virtuelles, ausgedachtes, agiles Dreamteam vorgestellt und möchte da so ein bisschen beschreiben, wie so ein Dreamteam denn arbeiten würde, um Ihnen vielleicht auch so am Horizont aufzuzeigen, da könnte die Reise hingehen, da können Sie vielleicht für sich das eine oder andere abschauen von diesem Dreamteam, das Sie dann versuchen, bei sich in der Organisation dann umzusetzen. Klassische Teamstruktur, vorhin schon kurz skizziert, wir haben Entwicklung und wir haben Qualitätssicherung. Der erste Schritt, wenn wir zur agilen Softwareentwicklung kommen wollen, ist, dass wir Teams bilden, die sowohl die Entwicklerkapazität, die Entwicklerkompetenz als auch Testkompetenz besitzen. Das heißt, im einfachsten Fall durchmische ich diese beiden Teams, wie hier dargestellt, und habe somit die Chance, kurze Wege zu leben. Also wenn der Tester sagt, ich habe hier gerade einen Bug gefunden und dann nicht eben ausführliches Testprotokoll schreiben, im TFS einstellen, dem Entwickler schicken und der geht her, guckt sich das an und sagt, ich weiß nicht, was der will, bei mir funktioniert alles. Genau diese Art der Kommunikation wollen wir vereinfachen. Es gibt ja dieses Konzept der Rolling Chairs. Das heißt, der Entwickler rollt mit seinem Stuhl rüber zum Tester und die beiden schauen sich das Problem an. Sagt der Entwickler, ah, ich glaube, da haben wir ein kleines Problem in der Konfiguration, das müssen wir schnell hier anpassen, zack, zack, und dann geht es wieder und dann kann der Tester weiter testen. Oder der Entwickler sagt, oh, da haben wir einen kleinen Bug, ich fix den mal schnell und dann kann es weitergehen. Also wir brauchen hier eine andere Art der Zusammenarbeit. Wenn wir diesen Schritt vollzogen haben, dann würden wir idealerweise den nächsten Schritt wählen. Das ist, dass wir sukzessive hergehen und diese Trennung zwischen Entwickler und Tester in unseren Teams aufheben. Das heißt, wir wollen keine dedizierten Tester im Team mehr haben. Wir wollen, dass Entwickler gleichzeitig Tester sind. Und natürlich kenne ich die Stimmen, die da sagen, ja, das kann ja gar nicht gut gehen. Ein Entwickler sollte nie seinen eigenen Code testen, diese ganzen Geschichten. Und ja, ich glaube, dass etwas Wahrheit drin steckt. Ich behaupte aber auf der anderen Seite, dass 80% in dieser Aussage faule Ausrede sind, weil einfach das den Entwickler ganz gelegen kommt, wenn man sagt, ich soll ja gar nicht testen. Da steht es, in dem Buch steht drin, Entwickler soll nicht seinen eigenen Code testen. Also bin ich aus dem Schneider, das soll doch mal schön jemand anderer machen und ich darf die schönen Dinge tun, ich darf mich hier mit neuen Features, mit neuen Technologien etc. auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass gerade in dieser Veränderung der Rolle sehr viel Potenzial liegt. Weil wir bekommen dann einen Wechsel. Was wir bisher machen, ist, der Entwickler schreibt Code und sagt, ja, der Tester wird mir dann schon sagen, wenn es nicht funktioniert. Sobald ich sage, ich muss meinen Code selber testen, werde ich bereits beim Implementieren, ja schon früher, beim Planen meiner Implementierung, darauf achten, dass ich die Qualität sozusagen in mein Produkt mit einbaue, mit implementiere und dadurch werden wir deutlich effizienter. Ich denke, was völlig unbestritten ist, je später im Prozess wir einen Bug finden, umso größer der Aufwand, den zu korrigieren. Das heißt, am effizientesten sind wir dann, wenn der Entwickler den Bug gar nicht erst reinprogrammiert. Und das ist das Ziel, was wir hier erreichen wollen. Und ich denke, dass es vielleicht für manche Teams sehr schwierig sein wird, das überhaupt zu erreichen. Ich denke auch nicht, dass es was ist, wo man sagen kann, das beschließt das Management und ab morgen soll das funktionieren, sondern das muss für Sie ein Weg sein, sich dorthin zu entwickeln. Und wenn Sie das schaffen, dann werden Sie auch verschiedene Technologien, Tools etc. viel effizienter nutzen können. Alles das, was ich jetzt im folgenden Vortrag noch zeigen möchte, wird dann funktionieren, wenn Sie die Entwickler dort entsprechend einbinden. Ich möchte zeigen, wie so ein Team idealerweise mit Akzeptanztests umgeht. Das heißt, dabei geht es um die Frage, wir haben ein bestimmtes Feature und wollen wissen, ob dieses Feature tatsächlich jetzt fertiggestellt ist, ob wir mit der Implementierung sozusagen zu Ende sind. Und dazu habe ich hier ein Backlog, in dem verschiedene Backlog-Items hinterlegt sind. Beispielsweise habe ich hier dieses Item, wo wir Gutscheine zur Rabattierung angeben wollen. Und man sieht hier auf der rechten Seite, gibt es Akzeptanzkriterien, die der Anforderer dort eingefüllt hat. Und er sagt, Für mich ist diese Anforderung dann erfüllt, wenn diese Akzeptanzkriterien entsprechend erfüllt sind. Und jetzt ist es die Verantwortung des Entwicklerteams, dafür Sorge zu tragen, dass alle diese Akzeptanzkriterien tatsächlich erfüllt sind. Und der Product Owner verlässt sich an der Stelle einfach drauf und sagt, wenn das Team mir sagt, das würde erfüllt, es würde entsprechend geprüft, dann glaube ich das zunächst einmal. Wenn es häufig vorkommt, dass es dann eben doch nicht erfüllt ist, dann wird da ein gewisses Misstrauen entstehen. Aber wir wollen jetzt diese Akzeptanztests planen und durchführen. Dazu können wir jetzt hergehen und können in unserem Testmanager in den Testplan zunächst einmal eine Abfrage machen, die uns jetzt die Requirements anzeigt und die kann ich in meinen Testplan einführen. Das heißt, wir haben hier Requirement-Based Testing. Ich sage nicht, ich möchte den und den Test ausführen, sondern ich möchte dieses und jenes Feature tatsächlich testen. Zum Beispiel alle Features aus einem aktuellen Sprint. Hinter dieses Requirement habe ich schon ein paar Test Cases gelegt. Das heißt, es sind einfach Test Case Work Item, die entsprechend mit meinem Requirement verlinkt sind. Und diese Test Cases können entweder so aussehen, dass hier Testschritte spezifiziert sind, wo ich also der Reihe nach herunterschreibe, welche Aktionen durchzuführen sind und wie das erwartete Ergebnis sein sollte. Das können aber auch Test Cases sein, die einfach nur einen Titel haben, wo ich sage, das muss einfach getestet werden. Wie das getestet wird, weiß ich noch nicht genau, oder es lohnt sich einfach nicht, dort wirklich eine Testspezifikation anzulegen, weil den Test machen wir vielleicht einmal und wenn das okay ist, dann kommt ein Haken hin und fertig. Also wir wollen versuchen, hier bewusst leichtgewichtig diese Tests dann durchzuführen und ich kann jetzt hier reingehen auf die Testansicht und kann hier dann beispielsweise auch sagen, okay, ich habe jetzt diesen Testfall hier durchgespielt und kann sagen, der ist grün, der Test hier ist rot und kann so sehr leichtgewichtig, ohne viel Dokumentationsaufwand, ohne viel Spezifikationsaufwand, meine Testfälle dann auch entsprechend durchführen und kann hinterher monitoren, haben wir tatsächlich alle diese Akzeptanztests erfolgreich ausführen können. Wenn ja, dann können wir dieses PBI auf Done setzen. Wir können sagen, die Anforderung wurde korrekt umgesetzt. Wenn Tests fehlgeschlagen sind, dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Das Zweite, was unser Dream Team nutzt, sind natürlich Unit-Tests. Unit-Tests sind aus meiner Sicht eine Voraussetzung, um agile Softwareentwicklung überhaupt betreiben zu können. Sie stellen das Fundament unserer Testautomatisierung dar, also diese Säule dort rechts unten, die wir hatten. Unit-Tests haben den Vorteil, dass sie tatsächlich dazu beitragen können, das Qualitätsbewusstsein der Entwickler zu verändern, vor allem wenn ich Praktiken wie zum Beispiel TDD einsetze. Das heißt, wir haben hier auch die zweite Säule Mindset mit adressiert. Und für mich ist es ganz klar, Unit-Tests gehören einfach zur Implementierung dazu. Das heißt, ich werde häufig gefragt, wie planen wir die Unit-Tests? Wer soll die Unit-Tests denn überhaupt schreiben? Macht es der Tester? Macht es der Entwickler? Aus meiner Sicht gibt es einen Task, ich muss das und das im Code entsprechend ändern und dieser Task sollte sowohl den Implementierungs- als auch den Testaufwand beinhalten, weil sich das idealerweise auch nicht voneinander trennen lässt, sondern entweder ich implementiere, schreibe Tests, stelle fest, Dinge funktionieren nicht, passt die Implementierung an, schreibe neue Tests etc. oder ich mache klassisch TDD, dass ich also erst die Tests schreibe, ein Stück implementiere, Test schreibe, implementiere. Und das heißt, das lässt sich aus meiner Sicht nicht irgendwie sinnvoll voneinander trennen. Und auch wenn es häufig Stimmen gibt, die sagen, wenn ich Unit-Tests schreibe, muss ich rechnen, brauche ich ungefähr für das Schreiben der Tests nochmal so viel Aufwand wie für das Schreiben meines Produktivcodes. Unterm Strich bin ich fest überzeugt, werden Entwickler mit Unit-Tests effizienter sein. Es gibt viele Beispiele. Eines möchte ich kurz zitieren. Sie alle kennen vielleicht das F5-Pattern. Das heißt, der Entwickler schreibt ein Stück Code, drückt auf F5. Damit öffnet sich der Startbildschirm, ich muss mich an der Anwendung anmelden, ich muss irgendeine Suche durchführen, öffne irgendeinen Datensatz, fülle dort irgendwelche Daten ein, um auf den Berechnen-Button zu klicken und festzustellen, Mist, hat nicht funktioniert. Also gehe ich her, setze einen Breakpoint, spiele das Ganze nochmal durch und so hangle ich mich durch. Das heißt, Entwickler verbringen sehr viel mehr Zeit mit der Bedienung ihrer Software als mit der Entwicklung. Und genau das ist ein Potenzial mit Unit-Tests. Starten Sie den Unit-Test, der wird rot und Sie können sofort genau an diese Codestelle klicken, haben genau diese Testkonstellation, die im Moment relevant ist und können somit wesentlich effizienter Anpassungen in Ihrem Code machen. Es gibt viele weitere Vorteile noch, die ich hier nicht alle mit aufzählen möchte. Unit-Tests bringen zugegebenermaßen auch Herausforderungen mit sich. Wenn Sie eine Codebasis haben, die über viele Jahre hinweg gewachsen ist, dann wird es möglicherweise schwierig sein, dafür Unit-Tests zu schreiben. Der Aufwand wird sehr groß und damit werden natürlich Unit-Tests auch sehr wenig effizient. Das heißt, Architektur ist eine Grundvoraussetzung, um effizient Unit-Tests einsetzen zu können. Und da möchte ich Ihnen vielleicht auch meine zweite Session gleich im Anschluss noch empfehlen. Dort möchte ich zeigen, wie wir Legacy-Code refactoren können, um zum Beispiel effiziente Unit-Tests in unseren Code einsetzen zu können. Das Mindset ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch hier vielleicht so ein kleines Beispiel. Ich kenne ein Team, die hatten sich das Ziel gesetzt, wir wollen eine Code-Coverage haben von mindestens 60% über unsere Gesamtsolution. Haben Monate Zeit investiert, um ihre Testbasis zu schaffen, diese 60% zu erreichen und haben das dann gemonitort und haben gesagt, wir wollen nicht mehr unter diese 60% fallen. Nachdem man dann nach einiger Zeit draufgeschaut hat, hat sich herausgestellt, dass die Entwickler jetzt nicht Tests geschrieben haben, die dafür gesorgt haben, dass dieser Test möglichst gut die Funktionalität des Codes abdeckt, sondern es wurde begonnen, dort Tests zu schreiben, wo es möglichst einfach ist, wo die Tests mit möglichst wenig Aufwand zu schreiben sind, wo sie vielleicht auch viele Codezeilen einfach abdecken und dafür kann ich den Code, den ich jetzt neu implementiert habe, einfach mal so lassen und schreibe da keine Tests, weil es vielleicht gerade da ein bisschen komplizierter wird, weil vielleicht da noch irgendwelche externen Ressourcen gerade noch mit einbezogen sind. Das heißt, wir müssen versuchen, tatsächlich auch den Entwicklern zu vermitteln, warum müssen sie diese Unit-Tests schreiben. Ja, wir müssen sogar hergehen, dass aus diesem Muss ein Wollen wird. Das heißt, die Entwickler müssen selber überzeugt sein. Und man kann das sehr schön beobachten. Es gibt bei Entwicklern, die tatsächlich Unit-Tests konsequent einsetzen, irgendwann diesen Knackpunkt, diesen Zeitpunkt, wo man sagt, wow, jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, hier an der Stelle hätte ich ein massives Problem gehabt, hätte ich meine Tests nicht gehabt. Oder ich hätte andere Nachteile dadurch gehabt. Und aus dem Grund heraus mache ich zukünftig meine Unit-Tests mit Überzeugung, nicht nur, weil ich sie tun muss. Eine weitere Praktik, die unser Dream-Team einsetzt, sind die sogenannten explorativen Tests. Das heißt, es sind noch leichtgewichtigere Tests als das, was ich vorhin kurz gezeigt habe. Dort gehe ich her und wähle entweder ein Requirement aus, in dem Kontext ich diesen explorativen Test machen will, oder ich sage einfach, ich mache jetzt einfach global exploratives Testen, starte eine solche explorative Test-Session und kann jetzt hergehen und kann mein Produkt einfach bedienen. Das heißt, exploratives Testen bedeutet an der Stelle nichts anderes, als dass ich mal meine Anwendung hernehme und dort mal einfach ein paar Fälle durchspiele. Idealerweise verwende ich Fälle, von denen ich glaube, dass sie vielleicht in anderen Testszenarien noch nicht abgedeckt sind und spiele da mal durch und sage, okay, wir gehen einfach mal vom schlimmsten Anwenderfall aus und hier kann ich zum Beispiel mal sagen, ich wähle jetzt als Menge für meine Lizenzen A aus und wir schauen mal, was da jetzt passiert. Ich schicke das Ganze ab. Huch, ein Fehler. Tatsächlich scheint noch keiner richtig da reingeschaut zu haben, nicht berücksichtigt zu haben. kann jetzt hergehen und kann sagen, ich mache mal einen Screenshot. Bei der Fehlermeldung jetzt nicht so extrem hilfreich, aber wir können jetzt aus diesem Testablauf ein Create Bug machen. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass er, während wir unsere explorative Test-Session durchgeführt haben, hat er im Hintergrund zugeschaut, was habe ich in meiner Applikation getan und hat wirklich für jeden einzelnen Schritt hier definiert, wir haben auf diesem Control diese Eingabe gemacht etc. Man sieht auch, dass es nicht ganz zu Beginn startet, sondern ich kann hier jetzt in einer Liste auswählen, welche Testschritte möchte ich denn jetzt wirklich in diesen Bug mit aufnehmen, weil vielleicht habe ich zuvor ein paar Dinge gemacht, die alle funktioniert haben und erst ab einer bestimmten Stelle war quasi die Sequenz, die dann zu diesem Fehler geführt hat. Das ist wahrscheinlich das klassische Problem, wenn wir exploratives Testen machen. Ich finde einen Fehler und kein Mensch weiß mehr, was hat denn zu diesem Fehler geführt, also wie kann ich den Fehler reproduzieren, und das tut der Testmanager für uns jetzt hier sozusagen dokumentieren. Ich kann jetzt also hier hergehen und sagen, ich möchte die gesamte Sequenz hier drin haben, habe dann ein entsprechendes Bugwork-Item, das ich dann meinem Entwickler schicken kann, meinem Kollegen schicken kann im Team oder mir selber einfach auch ablegen kann, um zu sagen, okay, vielleicht komme ich jetzt gerade nicht dazu, das direkt zu fixen, sondern das schaue ich mir etwas später an. Natürlich brauchen wir über reine Unit-Tests, explorative Tests, Akzeptanztests hinaus, sogenannte Regressionstests. Regressionstests sollen sicherstellen, dass heute das noch funktioniert, was gestern funktioniert hat. Das heißt, ich habe durch die Änderung, die ich heute an meinem Code gemacht habe, nichts kaputt gemacht. Und wir setzen dabei Techniken ein, wie zum Beispiel Unit-Tests. Also unsere gesamte Unit-Test-Bibliothek stellt natürlich Regressionstests dar. Wir haben dann Integrationstests zusätzlich noch, die dann also einfach bestimmte Aufrufe gegen unseren Webservice, bestimmte Operationen innerhalb unserer Software durchführen. Im Gegensatz zu den Unit-Tests testen die Integrationstests immer ein etwas gröberes Szenario. Also Unit-Test nach der reinen Lehre testet genau eine Methode, der Integrationstest testet mehrere Teile zusammen und konzentriert sich dabei auf das Zusammenspiel dieser verschiedenen Komponenten oder Funktionen. Wir können automatisierte UI-Tests nutzen, um tatsächlich auch Anwendersicht zu simulieren und bestimmte Interaktionen des Anwenders dadurch automatisch abzubilden. Eine weitere Testmethodik, die Setup-Tests, die relativ selten benutzt werden. Wer testet seine Setups? Okay, sind relativ wenig. Das heißt, natürlich wollen wir diese Setup-Tests automatisieren, sodass wir sicher sind, wir haben jeden Tag ein Setup, das tatsächlich funktioniert, können das hernehmen, können es am Ende des Sprints unserem Product Owner zur Verfügung stellen oder können tatsächlich damit auch unsere eigenen Testumgebungen dann versorgen. Während wir bei klassischen Teststrategien davon ausgehen, dass wir erstmal implementieren und hinterher müssen wir eine Menge von Tests durchführen, um sicherzustellen, dass noch alles funktioniert, wollen wir im agilen Kontext ganz anders arbeiten. Wir gehen davon aus, der Default ist hier ja. Also alles, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute auch noch. Ich brauche jetzt meine Testbibliothek, die mich darauf aufmerksam macht, dass wir Abweichungen haben und nur dann werde ich aktiv werden. Ansonsten gehen wir immer davon aus, es funktioniert alles. Ich will also nicht nachweisen, die und die Tests sind jetzt alle hier durchgeführt worden mit genau diesem Release-Stand, sondern über die Automatisierung haben wir hier die Chance zu sagen, es werden immer alle Tests durchgeführt und deshalb ist unsere Default-Annahme immer, alles funktioniert. Ich möchte da ein Feature zeigen, das es jetzt schon seit der Version 2010 gibt im TFS bzw. im Visual Studio. Das ist das sogenannte Lab Management. Und damit, da habe ich mal so ein kleines Video aufgezeichnet, damit können wir jetzt zum Beispiel unsere Regressionstests, unsere Setup-Tests sehr schön automatisiert ausführen. Ich stoße also hier einen Build an. Was dieser Build-Prozess macht, ist, er nimmt eine virtualisierte Testumgebung, setzt sie zurück auf einen definierten Snapshot und kopiert anschließend die Setup-Exe in diese virtuelle Testumgebung hinein. Wir haben jetzt hier einen automatisierten UI-Test, der mein Setup steuert und bedient. Und nachdem die Applikation installiert wurde, startet ein weiterer UI-Test diese Applikation und schaut, ob die wichtigsten Funktionalitäten dort drin funktionieren. Anschließend kommen wir zurück auf unseren Bild und sehen, alles ist grün. Unsere Tests sind erfolgreich durchgelaufen. Das heißt, ich weiß, ja, unser Setup wurde korrekt durchgeführt. Die Datenbankanpassungen würden beispielsweise korrekt ausgeführt. Unsere Applikation startet und die wichtigsten Funktionalitäten, die wichtigsten Aufrufe unserer Software tun. Also haben wir hier schon mal einen relativ hohen Sicherheitsgrad, dass wir uns keine neuen Probleme eingefangen haben, zumindest keine sehr grundsätzlichen Probleme. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich entweder mit einer VM machen, auf der die Software noch nie installiert war, also eine Neuinstallation simulieren, oder ich kann einen vorhergehenden Stand dort in dieser virtuellen Umgebung abbilden, sodass ich also Upgrade-Tests damit auch abdecken kann. Eine weitere Praktik, die ich in verschiedenen Projekten schon als sehr hilfreich empfunden habe, das sind Load- und Performance-Tests bzw. entsprechende Trendanalysen. Die Idee dabei ist die, wir haben bestimmte Abläufe automatisiert und können jetzt während der Ausführung messen, wie viel CPU-Last wird dort erzeugt, wie lange dauert die Ausführung etc. Also es geht dabei bei diesen Load-Tests nicht primär darum, dass ich sage, bei wie viel 1000 Usern bricht jetzt mein System tatsächlich zusammen, sondern wir haben über diese Load-Testing-Infrastruktur die Möglichkeit, solche Performance-Parameter in eine Datenbank zu schreiben, die wir dann anschließend sehr einfach auswerten können und damit zum Beispiel solche Trendanalysen machen. Das heißt, wenn ich über Nightly Build sage, ich lasse jede Nacht diese automatisierten Performance-Tests laufen, kann ich zum Beispiel sehr schön erkennen, hier zu diesem Zeitpunkt müssen wir irgendeine Veränderung im Code gemacht haben, die sich sehr negativ auf unsere Performance ausgewirkt hat. Damit kann ich schon mal mein Performance-Problem sehr gut lokalisieren und kann rechtzeitig gegensteuern. Man sieht auch, dann ein paar Tage später wurde das Problem tatsächlich gefixt und wir können wieder mit normaler Performance dort weiterarbeiten. Oder ich erkenne auch, wenn meine Performance sich schleichend verändert, wenn ich also sage, mit jeder Funktionalität, die wir dort irgendwo einbauen, wird es dann nochmal ein kleines Stückchen langsamer. Und man kann dann hier entsprechende Grenzwerte definieren und sagen, ab da müssen wir jetzt irgendwie reagieren. Performance allgemein ein Thema, das im Testkontext sehr häufig ausgeblendet wird, das aber nach meiner Erfahrung extrem viel Aufwand verursachen kann, wenn ich es zu weit nach hinten schiebe, wenn ich erst zu spät mich um das Thema kümmere. Das musste ich in einem unserer eigenen Projekte auch schon sehr leidvoll feststellen, wo wir hinterher dann ungefähr 150 Webviews umbauen mussten, weil man gesagt hat, ja, wir bauen erstmal die Features ein, um die Performance kümmern wir uns dann einfach später. Hätte man sich das am Anfang sauber angeschaut, hätte man diese Views einfach schon richtig bauen können. Ein wichtiger Aspekt von agilen Teams ist, dass wir lernen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen nicht dort stehen bleiben, wo wir heute sind. Das heißt, wir betrachten die Vergangenheit und schauen uns an, wie lief der letzte Sprint, wie lief das letzte Release, haben wir Probleme mit der Qualität, sind unsere Tests so, dass wir uns darauf verlassen können, gibt es Bereiche, Probleme, wo wir ein ungutes Gefühl haben und wie können wir das Ganze weiterentwickeln. Das heißt, wir kommen in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir haben nicht den Anspruch, dass, wenn wir morgen wieder im Büro sitzen, nach so einem Vortrag sich die Welt einfach ändert. Sondern wir wollen hergehen und wollen tatsächlich diese Probleme transparent machen und visualisieren. Und wir wollen möglichst früh diese Probleme erkennen, um darauf reagieren zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von unseren agilen Teststrategien, dass wir hier an dieser Stelle uns darauf verlassen, dass wir im Team diese Verbesserungen erkennen und uns an der Stelle weiterentwickeln können. Team ist auch der Stichpunkt für die nächste Folie. Wir können im Team viel mehr aus den einzelnen Kompetenzen unserer Mitarbeiter, unserer Kollegen herausholen. Wir können im Team mehr nutzen, als, wie es so schön heißt, die Summe der Einzelteile. Wir können tatsächlich, gerade jetzt zum Beispiel auch in Testsicht, hergehen und sagen, wenn ich in einem Team unterschiedliche Personen habe, die haben unterschiedliche Wissensstände, die haben unterschiedliche Erfahrungen, die haben vielleicht unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine ist eher ein bisschen pedantisch, der andere ist extrem innovativ. Und wenn ich diese Leute zusammenbringe, dann glaube ich, kann ich ein gutes Ergebnis erreichen. Ich kann hergehen und kann sagen, was muss ich denn bei meinen Tests berücksichtigen? Und ich setze mich vielleicht alleine hin und schaue mir das an und sage dann, okay, daraus habe ich jetzt die Tests abgeleitet. Beispielsweise bei den Akzeptanztests geht es nicht nur darum, für jedes Akzeptanzkriterium einen Test zu machen, sondern ich brauche auch noch zusätzliche Dinge, die wir darüber hinaus natürlich auch noch testen wollen, aus einer Teamsicht. Und wenn ich den Kollegen drüber schauen lasse, dann fallen dem vielleicht noch ein oder zwei Szenarien ein, die ich übersehen habe. Das heißt, wir können an der Stelle durch diesen Teampower bereits im Vorfeld für ein besseres Ergebnis sorgen. Wir können, wenn wir echt im Team zusammenarbeiten, ich nenne das Gegenstück immer Arbeitsgruppe, wo also mehrere Leute zufällig am gleichen Projekt arbeiten, aber jeder sagt, ich mache mein Ding, meine Aufgaben. Wenn wir wirklich als echtes Team zusammenarbeiten, wenn wir an den gemeinsamen Themen arbeiten, können wir auch sehr schnell und sehr viel voneinander lernen. Das ist einer der Punkte, wo Leute sehr skeptisch sind, wenn ich sage, wir brauchen ein Cross-Functional Scrum-Team, in dem jeder alles tun kann, sehr vereinfacht gesagt. Ich glaube, dass genau dieses Ziel tatsächlich auch erreichbar ist, wenn wir mit einem echten Team-Spirit dort arbeiten. Und es motiviert die Leute tatsächlich auch durch gemeinsame Ziele. Ich habe von vielen Entwicklern das Feedback bekommen, dass nach so einer agilen Transformation das Arbeiten insgesamt mehr Spaß macht, dass jeder sagt, ich finde es toll und schön, das Produkt als Ganzes besser zu überblicken, mich überall entsprechend einbringen zu können, einfach meinen Teil dazu beitragen zu können, dass es erfolgreich wird und nicht mich einfach nur auf meinen Teil zu fokussieren und zu sagen, die anderen werden schon ihres tun und irgendwann wird vielleicht dann auch was Gutes Ganzes dabei herauskommen. Das heißt, durch diese gemeinsamen Ziele, glaube ich, können wir auch sehr viel Motivation erreichen. Ein Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, wenn wir mit mehreren Teams an einem gemeinsamen Produkt arbeiten, dann entsteht die Problematik, dass wir hergehen und jedes dieser Teams in einem Sprint arbeitet und Ergebnisse produziert, beispielsweise die Ergebnisse dann in einem Team-Branch ablegt und wir müssen dann irgendwie diese Änderungen, die dort entstanden sind, integrieren und zusammenbringen. Ich habe das jetzt hier einfach mal als Mainline bezeichnet, wo diese Änderungen zusammengeführt werden. Jetzt ist die Frage, wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass das, was hier oben in der Mainline mit dem Bild herausfällt, tatsächlich richtig funktioniert? Eine Strategie, die wir dort anwenden, sieht so aus: Diese Teams arbeiten mit versetzten Sprintzeiten. Das heißt, das Team A geht her, integriert in die Mainline und die Regel sagt, dieses Team A darf im Review, in der Demo, nur das verwenden, was hier oben aus der Mainline tatsächlich herausgefallen ist. Und dann kommt als nächstes Team B dran, bereitet das Review vor und muss dazu seine Änderungen hier integrieren und muss seinerseits wiederum sicherstellen, dass die Mainline tatsächlich so stabil ist, dass die Demo im Review durchgeführt werden kann und dass dieser Stand diesen potenziell auslieferbaren Status erreicht hat. Und anschließend kommt Team C. Das kann gut funktionieren, kann aber auch das Problem beinhalten, dass jedes Team für sich selber dann sehr ähnliche oder gar gleiche Integrationstests schreibt und vor allem verwaltet, sodass wir hier an der Stelle natürlich nicht unbedingt optimal effizient unterwegs sind. Das ist die Situation, wo man dann darüber nachdenken sollte, ob vielleicht ein Integrationsteam hilft, das sich ausschließlich um die Integrationsproblematik kümmert und für diese Integrationsproblematik geeignete Tests auch schafft, um sicherzustellen, dass, wenn der Code integriert würde, durch diese Tests möglichst gut automatisiert geprüft wird, spielt das alles zusammen. Was aber auf keinen Fall bedeuten darf, dass die Verantwortung für die einzelnen Funktionalitäten, die die Teams bauen, für die Qualität des Produktes, an dieses Integrationsteam übergeht. Dann hätten wir wieder das klassische Szenario, getrennte QS-Abteilung, sondern es geht wirklich um ein Team, das sozusagen als Dienstleistung für die drei Entwicklungsteams Integrationstests entwickelt und dort bereitstellt. Die Verantwortung für die Qualität bleibt bei den Teams. Ein paar Themen, die ich noch ansprechen möchte. Wir brauchen für unsere agile Softwareentwicklung angemessene Teststrategien. Das bedeutet, dass ich sehr gut mir überlegen muss, in welchem Umfeld wird meine Software betrieben. Und dabei geht es mir jetzt nicht um das viel zitierte Beispiel, dass wir eine Steuerung für ein Atomkraftwerk schreiben, sondern allein die Frage, warum hat Microsoft für Visual Studio andere Upgrade-Zyklen, für Team Foundation Server On-Premise andere Update-Zyklen als für den TF in the Service in der Cloud. Ganz einfach, in der Cloud hat Microsoft die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu reagieren, wenn dort Probleme auftreten. Wohingegen den Team Foundation Server, den Sie bei sich im Unternehmen direkt betreiben, den laden Sie herunter, den installieren Sie. Das heißt, dort wird es auch sehr viel schwieriger, irgendwelche Bugfixes oder Ähnliches auszurollen. Deshalb geht Microsoft her und sagt, wir haben unterschiedliche Teststrategien. Das heißt, es gibt zusätzliche Testläufe, die ausgeführt werden für den TFS, den Sie bei sich installieren können, wohingegen für die Cloud-Lösung es tatsächlich so ist, dass am Ende einer Iteration es eine sehr kurze Testphase noch gibt für das Gesamtsystem und es dann einfach live geschaltet wird. Das bedeutet beispielsweise auch, dass Sie sehr einfach hergehen können, wenn Sie eine Webseite betreiben, können Sie diese Änderungen durchführen. Wenn Sie allerdings jetzt Software schreiben, die vielleicht Ihre Kunden in der Produktion nutzen, die also die Produktion dort direkt steuern, dann wird der Kunde wahrscheinlich wenig begeistert sein, wenn Sie sagen, okay, wir bringen jede Woche eine neue Version raus, in der dann auch Bugfixes drin sind, weil wir nicht so viel in Testen investieren, müssen wir eben schnell sein im Bugfixing. Auf einer Webseite wird es weniger das Problem sein, wenn Sie dort hin und wieder ein paar Bugs haben. Das heißt, dort konzentrieren Sie sich viel stärker darauf, dass Sie diese Bugs schnell erkennen und schnell fixen. Microsoft geht inzwischen her und misst diese Zeiten in Minuten, wie lange es dauert, wenn jemand auf dem TF-Service einen Fehler meldet, bis er tatsächlich in Production gefixt ist. Da geht es also nicht um Tage, da geht es um Minuten, in denen das gemessen wird. Und das kann die eine Strategie sein, oder Sie sagen, Sie müssen eben durch Ihre Testabdeckung entsprechend viel Sicherheit erreichen. Wir hatten den Aspekt Lernen vorhin kurz gehabt. Dazu gehört das Thema Messen. Das heißt, auch hier Build, Measure, Learn. Ich baue ein bestimmtes Inkrement, ich messe die Qualität meiner Software. Das kann ich zum Beispiel tun in der Frage, wie viele Fehler treten tatsächlich bei unseren Kunden auf, wie viele Fehler finden Leute im Unternehmen, die vielleicht mit sehr frühen Releases spielen. Das kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel, wie hier in dem Beispiel gerade, messen, wie lange dauert es, solche Probleme tatsächlich im Produktivbetrieb zu fixen. Und aus dieser Messung können Sie heraus dann wieder lernen, wie Sie Ihren Prozess, wie Sie Ihre Testphilosophie, Ihre Teststrategie verbessern können. Der letzte Punkt, Die Qualität Ihrer Software beginnt bei der Codequalität. Und die Codequalität ein Indikator ist für das Qualitätsbewusstsein der Entwickler. Und genau an der Stelle beginnt es. Das heißt, wie vorhin schon gesagt, wenn ich Code so schreibe, dass ich dort möglichst Fehler schon vermeide, zum Beispiel durch den Einsatz von Unit-Tests oder Ähnlichem, werde ich wesentlich bessere Ergebnisse auch erzielen, als wenn ich hinterher versuche herauszufinden, sind jetzt irgendwelche Fehler dort drin oder nicht. Damit kommen wir zum Ende. Und wenn Sie aus diesem Vortrag ein paar Dinge mitnehmen würden, würde mich das sehr freuen. Und ich glaube, das sind so die entscheidenden Punkte. Das Qualitätsbewusstsein Ihrer Entwickler ist der Schlüssel. Sie müssen versuchen, dieses Qualitätsbewusstsein nach bestem Wissen und nach besten Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern. Durch eine gemeinsame Verantwortung im Team für die Qualität der Software. Nicht der Tester ist für die Qualität verantwortlich, sondern wir als Team sind gemeinsam verantwortlich. Erreichen Sie eine bessere Abdeckung, eine bessere Qualitätssicherung, als Sie das über Kontrollmechanismen erreichen können. Sie müssen in Automatisierung investieren. Das braucht Zeit. Microsoft hat begonnen, ungefähr 2006, diesen Prozess, den wir heute erleben, vorzubereiten. Das heißt, dass wir diese kurzen Entwicklungszyklen bei Microsoft sehen, hat mehrere Jahre Vorbereitung gebraucht, bei dieser Produktgröße nachvollziehbar. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihre Auslieferungszyklen verkürzen wollen, müssen Sie in Automatisierung investieren und das braucht einfach Zeit. Sie müssen möglicherweise Ihre Codebasis erst noch anpassen und verbessern. Sie müssen versuchen, die Qualitätsaspekte im gesamten Prozess zu betrachten. Nicht erst am Ende, wenn die Software fertig ist, hergehen und testen und alles, was dann gefunden wird, versuchen zu fixen. Das stellt ja auch für Sie ein relativ großes Risiko dar. Versuchen Sie, Qualität so früh wie möglich im Prozess sicherzustellen. Und versuchen Sie, in kurzen Zyklen zu lernen und zu verbessern. Also nicht die große Strategie ausrufen und sagen, ab morgen muss alles besser werden, wir machen Unit-Tests, wir machen Coded-UI-Tests, wir setzen Lab-Management ein und, sondern fangen Sie mit einem kleinen Schritt an, schauen Sie, wie sich das entwickelt, lernen Sie draus und machen Sie dann den nächsten Schritt. In diesem Sinne darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie in meiner Session waren. Stehe gern auch noch für Fragen zur Verfügung. Allerdings würde ich gebeten, zuvor eine Ankündigung noch zu machen. Wer an der Verlosung des Lumias teilnehmen möchte, muss die noch vor der Closing Keynote den entsprechenden Feedbackbogen abgegeben haben. Und wer bei uns am Artiso-Stand diese AirDrone gewinnen möchte, hat da auch noch die Gelegenheit, seine Kontaktdaten abzugeben. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen erfolgreiches Testen.